Weißt du, wenn wir Probleme bei der Arbeit haben, gerade so richtig krasse emotionale Konflikte, dann sehen wir uns ja oft nach einer perfekten, sauberen Checkliste.
Ja, total. Einfach so ein Handbuch, wo man nachschlagen kann.
Genau. Wie bei einem kaputten Motor oder so. Man findet das fehlerhafte Teil, tauscht es aus und die Maschine läuft wieder. Aber was passiert, wenn du in der Pflege bist, in der Psychiatrie oder als Streetworker arbeitest? Du bist nach einer massiven Krise auf der Station völlig am Ende und das Management setzt dir plötzlich eine künstliche Intelligenz wie Amy als psychologischen Berater vor.
Nach dem Motto, lad dir mal dieses Software-Patch für deine Psyche runter und dann funktioniere bitte morgen wieder reibungslos.
Exakt. Und genau das macht unsere heutige intensive Analyse so brisant. Wir nehmen uns heute einen wissenschaftlichen Artikel von Jutta Fürst aus dem Jahr 2026 vor. Der Titel ist Das humanistische Menschenbild in der protagonistinnenzentrierten Supervision. Okay, lass uns das mal aufdröseln.
Unbedingt, ja.
Wir wollen nämlich herausfinden, warum dieser Versuch, soziale und emotionale Krisen einfach wie so einen fehlerhaften Code zu patchen, massiv nach hinten losgeht. Und vor allem schauen wir uns an, wie eine fast schon theatralische Methode uns davor bewahren kann, in dieser extrem automatisierten Arbeitswelt unsere Menschlichkeit zu verlieren.
Das ist wirklich der Kern der Sache. Und um die Dringlichkeit von Fürsts Text zu verstehen, müssen wir uns erstmal anschauen, warum unser Menschsein ausgerechnet jetzt, also im Jahr 2026, so enorm unter Druck steht. Sie holt da historisch bewusst ein bisschen weiter aus, um so ein wiederkehrendes Muster aufzuzeigen.
Aha, also wo fängt sie da an?
Wenn wir so in die Renaissance oder die Aufklärung blicken, da sehen wir eine absolute Blütezeit des humanistischen Menschenbildes. Der Mensch wurde da als Gestalter gesehen, als ein vernunftbegabtes Wesen, das sein Schicksal irgendwie selbst in die Hand nimmt.
Das ist ja eigentlich eine sehr optimistische Sichtweise, die wurde dann aber durch die Realität des 20. Jahrhunderts, ja, extrem brutal zerschmettert, oder?
Absolut, das ist der entscheidende Wendepunkt in ihrer Argumentation. Der Nationalsozialismus und die Weltkriege haben dieses Bild des souveränen, würdevollen Menschen wirklich in den Grundfesten erschüttert. Danach, in der Nachkriegszeit, hat man dann mühsam versucht, diese Ideale wieder aufzubauen, also durch Menschenrechtskonventionen und so weiter. Permanenten Überlagerung von Krisen, Pandemien, Kriege, Klimawandel und eben diese absolut rasante technologische Revolution.
Okay, aber was bedeutet das jetzt konkret für mich und mich im Alltag? Diese ganzen globalen Erschütterungen, die sind ja nicht nur irgendwie Nachrichten auf dem Smartphone. Die erzeugen doch ein ganz spezifisches, tiefes Gefühl der Ohnmacht, oder?
Genau das ist der Punkt. Man fühlt sich halt als so ein winziges Rädchen in einem riesigen System, das man null kontrollieren kann. Und Fürst analysiert das wirklich sehr präzise. In genau solchen Phasen der Ohnmacht wächst unsere psychologische Sehnsucht nach extrem radikalen, einfachen Lösungen.
Weil wir wenigstens im Job irgendwie Kontrolle haben wollen.
Exakt. Wenn die Welt draußen schon völlig chaotisch ist, wollen wir wenigstens bei der Arbeit absolute Vorhersagbarkeit. Und hier kippt dann das System. Wir opfern gerade, und das beobachtet Fürst sehr scharf, unser komplexes, beziehungsorientiertes Menschenbild für eine rein mechanistische Sichtweise.
Das heißt, Management-Ebenen lieben dann so KI-basierte Coaching-Tools wie eVoice oder Amy, weil sie den Menschen einfach auf eine Funktionseinheit reduzieren.
Richtig, funktioniert oder funktioniert nicht. Mehr interessiert da nicht.
Aber das ist doch absurd. Ich meine, behandeln wir Sozialarbeiter und Ärzte heutzutage wirklich so, als wären sie einfach nur fehlerhafter Code? Eine App kann doch keinen schweren, tiefgreifenden sozialen Konflikt auf einer Station für geistig Behinderte lösen. Ein Chatbot weiß doch gar nicht, wie sich echte physische Angst anfühlt.
Ja, voll. Und was hier so faszinierend ist, genau das ist die große Gefahr und das ist der blinde Fleck dieser Effizienzlogik. Um aufzuzeigen, was einer KI grundsätzlich fehlt, differenziert Fürst dann zwischen verschiedenen Strömungen des Humanismus.
Okay, Humanismus ist ja nicht gleich Humanismus.
Genau. Viele denken da sofort an Carl Rogers oder Abraham Maslow. Da geht es stark um Selbstverwirklichung und das Vertrauen, dass der Mensch von Grund auf gut ist und wachsen will. Dann gibt es noch den existenzialistischen Ansatz von Sartre oder Viktor Frankl. Der betont eher, dass wir immer eine Wahl haben. Wir müssen auch im größten Leid Verantwortung übernehmen und irgendwie Sinn finden.
Aber sie bringt noch einen dritten Ansatz ins Spiel, oder?
Ja, und der ist hier entscheidend. Den psychodramatischen Humanismus nach Jacob Levy Moreno.
Ah, okay. Und was macht den jetzt zur stärksten Waffe gegen diese ganze funktionale KI-Beratung?
Moreno liefert quasi das stärkste Gegengift zur maschinellen Optimierung, weil für ihn der Mensch in erster Linie ein soziales, kreatives und handlungsorientiertes Wesen ist. Wir existieren halt nicht isoliert in unserem Kopf. Wir werden erst durch unsere Beziehungen zu anderen zu dem, was wir sind.
Wir sind also Teil eines Netzes.
Genau, und wir besitzen Spontanität. Dieses Bild vom Menschen als aktiven Gestalter in einem sozialen Netz, das ist wirklich das absolute Fundament der Methode, die Fürst uns dann vorstellt.
Okay, Theorie ist schön und gut. Aber da mechanistische Ansätze bei diesen echten, zwischenmenschlichen Problemen ja offensichtlich versagen, brauchen wir einen konkreten Gegenentwurf. Wie sieht diese Waffe in der Praxis aus? Fürst nennt das ja die protagonistenzentrierte Supervision.
Ein langes Wort, ja.
Ziemlich lang. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze mit drei gestressten, überarbeiteten Kollegen in so einem Raum. Wie sieht das konkret aus? Laufen wir dann da im Kreis und spielen Theater oder was?
Naja, der Begriff klingt erstmal extrem abstrakt, aber es ist im Kern ein gruppenbasiertes Psychodrama. In so einer klassischen Themenbesprechung oder herkömmlichen Supervision sitzt man ja meistens nur rum und redet über Probleme. Man tauscht ein paar Tipps aus, kratzt aber oft nur an der Oberfläche.
Ja, das kennt man ja.
Bei der protagonistenzentrierten Methode ist das anders. Da übernimmt eine einzige Person aus der Gruppe, also der Protagonist, buchstäblich die Regie für ihr eigenes berufliches Problem. Sie stellt es dann räumlich und szenisch dar und der Rest der Gruppe agiert einfach als Mitspieler.
Moment mal, da muss ich jetzt stellvertretend für alle Zuhörer mal kritisch einhaken. Das ist also eine Gruppenberatung, bei der nur eine einzige Person im Rampenlicht steht. Verschwendet das nicht extrem viel Zeit für alle anderen, die ja auch bis zum Hals in Problem stecken? Wie rechtfertigt man das gegenüber so einem schnellen, effizienten Teammeeting?
Das ist eine total berechtigte Skepsis und Fürst verweist da auch ganz klar auf die Grenzen. Ja, es erfordert mehr Zeit. Und sie gibt auch zu, dass sich das nicht für jedes Team eignet. Wenn du zum Beispiel eine Gruppe mit extrem hoher Fluktuation hast, wo kein Grundvertrauen da ist, dann scheitert das.
Okay, das leuchtet ein.
Aber, und das ist wichtig, wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, in der herkömmlichen Supervision wird oft total ziellos ein Methodenmix angewendet. Der Berater nutzt mal ein bisschen Psychoanalyse, dann wirft er ein systemisches Tool rein, dann wieder eine Verhaltenscheckliste.
Man kriegt vom Berater quasi ein Pflaster aus der einen Theorie gereicht und im nächsten Moment ein Skalpell aus einer völlig anderen Welt, ohne dass das irgendwie zusammenpasst.
Das beschreibt es echt perfekt. Und Fürst belegt, dass dieser ständige Wechsel der Grundannahmen die Teilnehmer oft tief verunsichert. Die protagonistenzentrierte Form hingegen, die ist aus einem Guss. Die vermittelt ein klares, humanistisches Erleben. Und das Ziel ist eben nicht nur, dass der Protagonist mal Dampf ablässt, sondern dass völlig neue Einsichten für alle Beteiligten ermöglicht werden.
Okay, genug der grauen Theorie. Hier wird's nämlich wirklich interessant. Um zu verstehen, wie diese Methode die Zeit der anderen eben nicht verschwendet, werfen wir mal einen Blick auf eine reale Fallstudie aus dem Text.
Ja, das macht's viel greifbarer.
Wir sind in der fünften Sitzung einer solchen Gruppe. Die kennen sich also schon ein bisschen. Lass uns mal die Leute vorstellen, alles genau nach Quelle. Das Albert, ein Pfleger in der Psychiatrie.
Mhm.
Beate, die ist Betreuerin in einer WG für geistig Behinderte. Claudia, eine Ärztin im Krankenhaus. Und Daniel, ein Streetworker. So, und die Supervisorin startet jetzt eben nicht mit der üblichen Frage, wer hat heute ein Problem, richtig?
Genau. Sie wählt einen völlig anderen, viel körperlicheren Zugang. Sie legt bunte Seidenpapierbögen auf den Boden und bittet die Gruppe, einfach mal im Raum rumzulaufen, die letzten Arbeitswochen zu reflektieren und sich dann auf die Farbe zu stellen, die ihr aktuelles Hauptgefühl symbolisiert.
Krass, okay. Albert wählt Rot, was bei ihm für Wut steht. Beate wählt Schwarz für Erschrecken. Claudia stellt sich auf Orange für Ärger und Daniel wählt Dunkelblau für Angst.
Und danach geht es noch eine Ebene tiefer. Sie sollen sich jetzt Gegenstände im Raum suchen, die ihr konkretes Problem physisch verkörpern.
Albert nennt eine Schnecke mit Stacheln. Er ist nämlich extrem genervt von Patienten, die emotional völlig aufgeladen aus der Therapie kommen und die er dann wieder einfangen muss.
Ja, und Beate wählt ein Monster. Sie ist total überfordert von den plötzlichen Gewaltausbrüchen einer Bewohnerin in ihrer WG.
Claudia legt eine kleine liegende Poppe hin. Die steht für ihr Ausgeliefertsein gegenüber der Pflegedienstleisterin. Und Daniel, der Streetworker, der wählt eine Maus als Symbol für seine Angst vor gewalttätigen Jugendlichen auf der Straße. Für mich klingt das fast wie so ein taktischer Escape Room der Emotionen, weißt du?
Ein Escape Room, das ist ein spannendes Bild, ja.
Naja, anstatt dass der Verstand einfach eine vorgefertigte rationale Ausrede abspielt, so nach dem Motto, ach, es ist nur der Papierkram, zwingen einen diese Seidenpapiere und dieses Monster, das Problem nicht nur intellektuell zu besprechen, sondern es physisch greifbar zu machen.
Das ist neurobiologisch auch total fundiert. Wenn wir nur reden, bleiben wir oft in der linken Gehirnhälfte, in unseren gewohnten kognitiven Mustern. Durch die Farben, die Symbole, die Bewegung im Raum, da wird die rechte Gehirnhälfte angesprochen. Und das schafft auch das, was Moreno Tele nennt.
Tele. Klingt ein bisschen nach Telepathie.
Fast. Es ist eine unsichtbare, aber sehr reale emotionale Verbindung zwischen den Teilnehmern. Wenn Beate da ihr Monster hinlegt, spüren die anderen sofort eine Resonanz, ohne dass sie ihre ganze Geschichte schon erzählt hat.
Okay. Und dann entscheidet die Gruppe demokratisch, an welchem dieser Probleme heute gearbeitet wird, richtig?
Genau. Die Wahl fällt in diesem Fall auf Beates Monster. Wir zoomen nun also in die eigentliche Szene und schauen, wie das Psychodrama in Aktion aussieht und wie Beate die Kontrolle zurückgewinnt.
Beate schildert also ihre Klientin, wir nennen sie mal Karin. Karin rastet in der WG regelmäßig aus, schreit, schlägt um sich, eskaliert so sehr, dass Beate auf den Notarzt rufen muss. Und jetzt wird das nachgespielt. Claudia, die Ärztin, spielt Karin mit der extrem lauten Musik.
Richtig.
Beate stürmt rein, Karin rastet aus. Albert spielt den Notarzt und Daniel den Sanitäter. Das wird alles physisch im Raum dargestellt. Und dann kommt der entscheidende Rollenwechsel. Beate muss nacheinander alle Rollen spielen, auch die von Karin.
Ja, das ist der Kern des Psychodramas.
Aber ganz ehrlich, ist das nicht wahnsinnig retraumatisierend? Du hast einen furchtbaren Tag bei der Arbeit? Du wärst fast geschlagen und dann musst du in so einer Supervision genau diesen Moment noch einmal durchleben und sogar in die Haut deines Angreifers schlüpfen.
Das ist eine super wichtige Frage. Und es zeigt, warum man dafür extrem gut ausgebildete Supervisoren braucht. Aber der Mechanismus des Perspektivenwechsels zielt eben nicht auf Wiederholung des Traumas ab. Es geht um das Zurückgewinnen der Handlungsfähigkeit.
Also sie ist nicht mehr das Opfer.
Genau. In dem Moment, wo sie die Regie führt, wo sie entscheidet, wie die Szene abläuft, kommt sie aus der Ohnmacht raus. Und im Rollenfeedback passiert dann das eigentliche Wunder. Als Beate auf dem Stuhl von Karin sitzt und von den Sanitätern überwältigt wird, erkennt sie plötzlich etwas völlig Neues.
Was denn?
Sie merkt, dass ihre absolute Panik in der Situation gar nicht nur von Karin kommt. Sie erinnert sich plötzlich daran, wie sie als Kind von ihrer eigenen Mutter zur Strafe in eine dunkle Besenkammer gesperrt wurde.
Oh, wow.
Ja, diese Todesangst von damals hat sich komplett über die heutige Situation mit Karin gelegt. Und durch das Spielen von Karin versteht Beate plötzlich deren Wut und deren Hilflosigkeit. Sie merkt, Karin hat in dem Moment genauso viel Angst wie sie selbst als kleines Kind in der Kammer.
Wahnsinn. Die Erkenntnis über die eigene Vergangenheit ist natürlich enorm wichtig. Aber wie hilft das Beate am nächsten Tag konkret weiter, wenn sie wieder in der WG steht? Und was passiert eigentlich mit Albert, Claudia und Daniel, die ja die ganze Zeit scheinbar nur Statisten waren?
Das ist das Geniale an der Methode. Sie inszenieren die Szene dann noch einmal neu. Aber durch das neue Verständnis handelt Beate jetzt ganz anders. Statt dominant reinzustürmen, setzt sie sich neben Karin. Sie nutzt eine Technik, die man Doppeln nennt.
Doppeln?
Sie spricht Karens unausgesprochene Gedanken laut aus. Sie gibt Karens Gefühlen eine Stimme. Und dann nimmt sie Karin ganz spontan in den Arm und beruhigt sie so. Beate erkennt hier ihre eigene tiefe Kompetenz. Wenn sie Karin Raum gibt und ihre Ohnmacht versteht, finden sie gemeinsam eine Lösung, ganz ohne Notarzt.
Krass. Sie hat also wirklich wieder die Kontrolle übernommen. Aber was ist jetzt mit den anderen? Das bringt uns ja zu meiner Frage von vorhin. Haben die jetzt 3 Stunden ihrer Zeit verschwendet, nur um Beate zu therapieren?
Absolut nicht. Und das ist der große Twist, der sogenannte Domino-Effekt oder das Sharing am Ende. Die anderen haben ja intensiv mitgespielt und das hat bei ihnen massive Dinge ausgelöst.
Stimmt, da war ja was. Daniel, der Streetworker, der hat den Sanitäter gespielt, oder?
Genau. Und Daniel erkannte in dieser Sanitäterrolle seine eigene kindliche Ohnmacht wieder, als seine Eltern früher immer gestritten haben und er hilflos daneben stand. Durch das Eingreifen im Spiel als Sanitäter hat er diese alte Starre gelöst. Er sagt am Ende, er hat plötzlich viel weniger Angst vor den gewalttätigen Jugendlichen auf der Straße, weil er diese Ohnmacht verstanden hat.
Unglaublich. Und Claudia, die Ärgstin, die ja eigentlich Ärger mit ihrer Pflegedienstleiterin hatte?
Claudia hat ja Karin gespielt. Und in der Rolle spürte sie diese unglaubliche Wut der Missachtung, als Beate einfach über ihren Kopf hinweg entschieden hat. Da zieht sie sofort die Parallele zu sich selbst. Wenn sie als Ärztin einfach Anordnungen von oben herab erteilt, degradiert sie die Pflegekräfte, genauso wie ihre Leiterin sie degradiert. Sie beschließt in dem Moment, morgen aktiv in den Dialog zu gehen, statt nur wütend zu sein.
Wait, really? Allein durchs Mitspielen und Albert, unser Pfleger mit der stacheligen Schnecke?
Albert hat den Notarzt gespielt und er merkt in der Rolle, dass er sich eigentlich immer nur benutzt fühlt, um die Fehler anderer auszubaden. Dieser ständige Feuerwehreinsatz. Auch er versteht plötzlich den Kern seiner Erschöpfung.
Da greife ich echt nochmal meine eigene kritische Frage aus Abschnitt 2 auf. Niemand hat hier Zeit verschwendet. Allein dadurch, dass sie Beate geholfen und mitgespielt haben, haben alle drei ganz ohne eigene Fallinszenierung ihre völlig unterschiedlichen Arbeitsblockaden gelöst.
Das liefert das absolut faszinierende theoretische Fundament für das Ganze. Das ist genau das, was Moreno Begegnung nennt. Und das Verrückte ist, die Supervisorin hat in diesen ganzen 3 Stunden keinen einzigen klugen Ratschlag gegeben.
Keine einzige Checkliste ausgedruckt.
Nichts. Das humanistische Menschenbild vertraut einfach voll und ganz darauf, dass Menschen, wenn man ihnen einen sicheren, empathischen Rahmen bietet, von ganz allein kreative und verantwortungsvolle Lösungen finden. Die Weisheit ist schon in der Gruppe. Sie muss nur aktiviert werden.
Wahnsinn. Lass uns das mal für den Zuhörer zusammenfassen. Wir haben heute also gesehen, warum eine künstliche Intelligenz wie IMY vielleicht super darin ist, einen Terminplan zu optimieren oder Standardantworten zu generieren. Aber sie wird niemals die Tiefe einer echten menschlichen Begegnung simulieren können, die wir einfach brauchen, um gerade in sozialen Berufen gesund zu bleiben.
Absolut. Es geht hier wirklich um Freiheit, um Würde und darum, unsere eigene kreative Spontanität wieder einzusetzen, statt uns wie Maschinen behandeln zu lassen.
Ein super Schlusswort. Und deshalb möchte ich der uns gerade zuhört, noch einen letzten provokativen Gedanken mit auf den Weg geben. Stell dir mal deinen allergrößten aktuellen Konflikt auf der Arbeit vor. Der Kollege, der dich nervt, oder der Chef. Wenn du jetzt sofort gezwungen wärst, die Rolle genau der Person zu spielen, die dich am meisten in den Wahnsinn treibt, welche geheime Verletzlichkeit von ihr oder vielleicht sogar von dir selbst würde plötzlich auf der Bühne sichtbar werden?